ist anstrengend, das kostet Nerven, das kostet Zeit. Und das bedeutet eben auch, dass man sich selber darunter vernachlässigt häufig, weil die meisten Gedanken nur dem Partner oder der Partnerin gelten oder den Eltern oder dem Sohn der Tochter, die vielleicht abhängig ist. Und das ist was, was man auf eine lange Zeit kaum durchhalten kann, ohne dass es in irgendeiner Weise zu psychischen Beeinträchtigungen führt.
Und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und wer in dieser Folge zuhört, ja, der sucht vermutlich Antworten auf Fragen. Fragen dazu, ob man überhaupt co-abhängig ist, was das eigentlich genau bedeutet, oder man sucht eben Hilfe und Unterstützung, weil man es alleine irgendwie nicht mehr schafft. Ja, all das wollen wir euch in dieser Folge bieten und die wichtigsten Fragen beantworten, zusammen mit Tillmann Magerkurt, Chefarzt der Abteilung Suchtmedizin an der LWL-Klinik Paderborn. Schön, dass Sie digital dabei sind. Hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Ja, wie sieht denn so Ihr Arbeitsalltag aus in der Suchtklinik? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, das Schöne an meinem Arbeitsalltag ist eigentlich, dass der sich immer unterscheidet. Das heißt, es ist nie das Gleiche. Der besteht natürlich im Wesentlichen aus Kontakt mit Patientinnen und Patienten und Behandlungen in den stationären Einheiten, aber auch ambulant. Aber was die Funktion eben auch mit sich bringt, sind so Verwaltungstätigkeiten, Personalangelegenheiten, all die Sachen, die man ja vielleicht manchmal ein bisschen weniger gerne macht. Aber es gibt eben auch noch genug Zeit und Raum, um mit Patientinnen und Patienten zu sprechen. Ich glaube, wichtig ist, ja, in dem Zusammenhang, dass die Arbeit in der Klinik, in der suchtmedizinischen Klinik, aber auch in der psychiatrischen Klinik im Allgemeinen, ist ja nichts, was man alleine macht, sondern das sind ja Dinge, wo man viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich hat, die mithelfen, die Ideen haben, die Ideen einbringen. Also es ist immer mit viel Kontakt eben auch zu den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ich muss ja sagen, ich finde den Begriff Co-Abhängigkeit, er klingt gewaltig, schwer, ein bisschen bedrohlich. Also mein erster Impuls ist jetzt, hoffentlich bin ich das nicht, co-abhängig. Bevor wir aber über den Begriff diskutieren, lassen Sie ihn uns zunächst erklären. Also was verstehen wir darunter?
Da sind wir ja eigentlich schon mitten in der Problematik des Begriffs, weil der eben von unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich verwendet werden kann. Ich glaube, auf was man sich auf jeden Fall einigen kann, ist, dass der Begriff natürlich ausdrückt, dass wenn ein Mensch von einer Substanz oder von einem Verhalten abhängig ist, dass das in der Regel eben nicht nur ihn betrifft, sondern es gibt ja immer die Familie außenrum, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die eben mit betroffen sind von der Abhängigkeit von jemandem. Und ich glaube, das ist das, worauf sich alle einigen können. Und dann ist eben die Frage, was speziell versteht man darunter? Da hat in den letzten Jahren der Begriff so eine Wandlung durchlaufen, wenn es so in früheren Jahren eher die Idee war, naja, dass Angehörige oder Freunde, Bekannte Abhängigkeit durch ihr Verhalten vielleicht auch fördern können, geht es jetzt eher darum, wirklich den Blick auf diese Personengruppen zu richten und zu gucken, was macht die Abhängigkeit eigentlich mit denen, also was für eigene Probleme und Erkrankungen eben der nicht selbst von Abhängigkeit Betroffenen bringt das eben auch mit und was hat das möglicherweise dann wiederum für Auswirkungen auch auf den dann von Abhängigkeit Betroffenen. Das ist also schon, die Erklärung bleibt einfach so ein bisschen komplex. Und es gibt eben unterschiedliche Facetten der Co-Abhängigkeit.
Aber wenn wir jetzt von Co-Abhängigkeit sprechen, dann ist das unabhängig der Suchtquelle, oder? Also wir differenzieren da jetzt nicht nochmal, ob Alkohol, Spielsucht oder was auch immer.
Nee, also da ist es im Grunde egal, von welcher Substanz der oder die Betroffene dann abhängig ist. Für die Familien und für das soziale Umfeld macht es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand eine Alkoholabhängigkeit hat, also von einer legalen Substanz oder eben von einer illegalen Substanz abhängig ist. Aber das Verhalten ist oft das Gleiche und auch die Auswirkungen auf familiäre Zusammenhänge ähneln sich häufig.
So, und warum ist das jetzt für manche ein ja recht unglücklicher Begriff, Co-Abhängigkeit? Was ist die Diskussion, was steckt dahinter?
Naja, die Diskussion ist einfach, also was man vermeiden sollte und was den Begriff so ein bisschen sperrig macht, ist, man will ja nicht, und das ist auch mittlerweile, glaube ich, unumstritten, die Angehörigen noch mehr unter Druck setzen. Also man will den Angehörigen ja nicht sagen, das Verhalten, was sie an den Tag legen, was ja auch gute Gründe hat, zum Teil unterhält sozusagen die Abhängigkeit. Das ist, glaube ich, das, was früher immer so ein bisschen missverständlich war, sondern mittlerweile würde man eben wirklich den Blick auf die Angehörigen richten oder eben auf Freunde, Bekannte, auf soziale Umfeld und sich angucken, wie kann man den Menschen eigentlich, die sich in dem Umfeld bewegen, helfen, wie kann man denen auch zur Seite stehen, mit dieser ja doch sehr schwierigen Lebenssituation klarzukommen, die eben in der Regel auch nicht folgenlos bleibt. Also es ist eben was so ein gesamtes soziales System beeinträchtigt.
Ja, und welchen Begriff würden Sie dann, beziehungsweise was würde man generell als Alternative besser finden? Also man braucht ja irgendwie ein Wort und einen Begriff, um das Ganze zu beschreiben. Wenn jetzt beispielsweise die Mutter eben, ja, ich sag mal, mit drin hängt, wenn der Sohn Drogen nimmt. Das muss man ja irgendwie erfassen, titulieren, bezeichnen. Was passt denn da dann besser?
Also ich glaube, es ist, wie Sie es ja schon gesagt haben, es geht ja so ein bisschen darum, mit drin zu hängen. Also es ist im Grunde so dieses Mitbetroffensein von Abhängigkeit. Ja, und all das, was es da macht, dann kann man sich sicherlich noch angucken, was da tatsächlich passiert. Aber ich glaube, im weitesten Sinne geht es eben darum, wie stark die sozialen Umfelder davon einfach mitbetroffen sind und wie stark das Auswirkungen auf das eigene Verhalten auch hat. Und das ist sozusagen der eine Blick. Und dann ist natürlich, gibt es den Blick eben auch zu sagen, naja gut, und was hat diese Verhaltensänderung vielleicht auch wiederum für Auswirkungen zurück auf denjenigen, der eben abhängig ist oder auf diejenige, die abhängig ist. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen, so wie das halt in komplexen Systemen ist. Man kann, wenn man an einer Schraube dreht, dann passiert halt viel auch an ganz anderen Stellen.
Ja, kurz zur Einordnung. Ich würde sagen, wir bleiben in dieser Folge der Einfachheit halber beim Begriff Co-Abhängigkeit, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen. Aber ich glaube, es ist für die allgemeine Diskussion, für das allgemeine Gespräch jetzt erstmal am einfachsten. Ja, dann erstmal vom Alltag gesprochen. Also wie macht sich denn diese Co-Abhängigkeit bemerkbar? Was bedeutet das für mich als Betroffenen? Woran merke ich das?
Das kann sich ganz unterschiedlich bemerkbar machen. Das hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, wie eng die Beziehungen sind, ob es im familiären Umfeld ist, ob es im Arbeitsumfeld ist. Aber wenn man mal Beispiele nennt und nennt einfach betroffene Ehepartnerinnen oder Ehepartner zum Beispiel, die natürlich versuchen, eine Familie am Laufen sozusagen zu halten. Das heißt, die dann auch möglicherweise, um mal sowas ganz Banales zu nennen, die Angehörige oder den Angehörigen beim Arbeitgeber entschuldigen, wenn der aufgrund einer, weil er einfach zu viel getrunken hat, nicht morgens aus dem Bett kommt und auch nicht selber da anrufen kann, dann macht das eben die Frau oder der Ehemann. Das heißt, es geht viel darum, in so einem familiären Gefüge zunächst mal die Tatsache der Abhängigkeit einfach auch so ein bisschen zu verdecken, was ja normal ist auf der einen Seite, weil es ja eben darum geht, ja, die sozialen Bezüge aufrechtzuerhalten. Das heißt, es dauert dann auch länger, bis darüber mit Freunden, Bekannten geredet wird, bis sowas öffentlich gemacht wird. Es gibt Beispiele von Kindern, die sich dann um ihre Eltern kümmern, sozusagen, was ja nun gar nicht so gedacht ist im Prinzip, aber die eben, obwohl sie noch relativ jung sind, viele Aufgaben übernehmen, um einfach so ein Familiensystem tatsächlich aufrechtzuerhalten. Es kann auch sein, dass es im Arbeitsumfeld Arbeitskolleginnen und Kollegen sind, die schon wissen, dass jemand ein Problem mit Alkohol hat, das aber dem Arbeitgeber oder dem Chef gegenüber nicht aufmachen, um jemanden zu schützen, um dafür zu sorgen, dass er seine Stelle nicht verliert. Und solche Dinge sind damit gemeint. Alles ja, und das ist, glaube ich, wichtig, eben auch dazu zu sagen, ja, alles auch wirklich gut gemeint. Also es geht ja eben darum, um den vermeintlichen Schutz von Personen oder von Familien, was ja erstmal auch eine gute Sache ist. Aber das, und das ist eben der andere Schritt, das geht dann eben auch nicht spurlos an jemanden vorbei, der das tun muss. Also Die Ehefrau, die ihren Mann versucht zu decken und zu schützen, wird eben selber massiv darunter leiden und viel Zeit dafür aufwenden müssen und wenig sich um sich selber und ihr eigenes Wohlbefinden dabei kümmern können.
Genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Es ist ja eigentlich ein löblicher Impuls, ein menschlicher Impuls, seinen Partner, Verwandten, Freund, wie auch immer, Arbeitskollegen helfen zu wollen. Das ist eine Eigenschaft, die ja toll ist, aber was ist jetzt das, was es im Endeffekt kompliziert bis schlecht macht, wenn man diesem Impuls nachgeht?
Es ist tatsächlich ganz wichtig, dass sich klarzumachen, dass es zum einen ja auch ganz normale und auch wichtige Impulse sind, weil ja das soziale Zusammenleben auch weitgehend davon abhängig ist, dass man sich auch umeinander kümmert und dass man sich gut umeinander kümmert. Und dazu gehört eben auch, dass man die Schwächen nicht direkt sozusagen an die große Glocke hängt, des Partners oder der Partnerin. Probleme gibt es, glaube ich, tatsächlich auf zwei Seiten. Also zum einen, und das ist das größere Problem, ist eben, was das für diejenigen bedeutet, die das versuchen zu decken. Das ist anstrengend, das kostet Nerven, das kostet Zeit. Und das bedeutet eben auch, dass man sich selber darunter vernachlässigt häufig, ja, weil jeder Gedanke oder weil die meisten Gedanken nur dem Partner oder der Partnerin gelten oder den Eltern oder dem Sohn der Tochter, die vielleicht abhängig ist. Und das ist was man auf eine lange Zeit kaum durchhalten kann, ohne dass es in irgendeiner Weise zu psychischen Beeinträchtigungen führt. Das ist, glaube ich, der wichtigere Teil. Und dann gibt es eben auch den Teil, wo man natürlich sagen muss, okay, wenn ich ein Verhalten und Sucht ist ja in der Regel auch eine Verhaltensauffälligkeit, wenn mir das nicht gespiegelt wird, dass es irgendwie nicht in Ordnung ist, sondern mir sozusagen jeder Weg geebnet wird, dann ist das sicherlich was nicht allen dabei hilft, dann irgendwann auch sich helfen zu lassen, eine Therapie zu machen oder andere Hilfsformen aufzusuchen. Das ist sicherlich das Problem, was dadurch auch bestehen kann. Aber, und das ist eben wirklich wichtig, man muss sich halt auch immer klar machen, wie schwer das auch für Angehörige tatsächlich ist. Ja, also wenn man das Beispiel mal nennt von drogenabhängigen Kindern, wie schwer es eben ist, denen im Winter nicht die Tür aufzumachen, wenn es draußen kalt ist und sie nicht doch reinzubitten. Das sind so Dinge, die sind ja kaum leistbar und setzen die Betroffenen dann noch mehr unter Druck. Aber tatsächlich sind das eben die beiden Probleme. Einmal, dass man selber sich dadurch aufgibt und psychische Folgen erleidet. Und zum anderen eben auch, dass ja die Veränderungsbereitschaft nicht unbedingt dadurch gesteigert wird, der Betroffenen, also der von Sucht betroffenen Angehörigen.
Also man wird da so in ein Lügennetz hineingezogen und kommt dann auch selbst an seine Grenzen im Freundeskreis aufgrund des Lügenkonstrukts,
genau. Will
aber wahrscheinlich auch den Betroffenen nicht enttäuschen. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Zwiespalt, in dem man dann irgendwie selbst kommt oder beziehungsweise ist.
Genau, man übernimmt so eine Funktion in dem System, in dem man es halt auch ein Stück weit deckt. Ja, und dann dauert es einfach auch länger, bis es auffällt. Und in der Regel ist es dann eben auch so, dass es länger dauert, bis jemand sich doch mal entschließt, was dagegen zu unternehmen.
Und das steigert sich dann wahrscheinlich. Ne? Fängt leicht an oder ist man da von Anfang an so drin? Gibt es da Stufen, die in die Co-Abhängigkeit führen? Ich denke mal, die Hürde rauszukommen aus der Co-Abhängigkeit, die wird von Woche zu Woche, von Lüge zu Lüge, von Monat zu Monat, über Jahr für Jahr wahrscheinlich immer schwieriger.
Naja, es ist ein bisschen wie bei der Abhängigkeit auch. Es ist auch so ein schleichender Prozess. Also natürlich wird man nicht bei den ersten Anzeichen schon sich auch selber für sich klar haben, okay, da gibt es ein Abhängigkeitsproblem, sondern es wird eben so mit kleineren Dingen anfangen, wie Entschuldigungen beim Arbeitgeber, in der Schule oder sonst wo. Und es wird dann eben sich immer weiter dazu entwickeln, dass das so ein ganzes System wird von Versuchen, das geheim zu halten, das zu decken. Das Problem ist natürlich, dass sich auch die Befindlichkeit dann ändert. Das wird dann ja auch irgendwann mal so sein, dass das Ganze in Vorwürfen gegenüber dem Partner oder der Partnerin, den Kindern endet. Dass also auch die eigene Befindlichkeit ja immer angespannter wird und man schon auch dann auch eine Idee hat, wer das möglicherweise mitverantwortet und dann auch entsprechend zum Teil auch in den Familien nachvollziehbarerweise viel mehr Streit und Unzufriedenheit herrscht. Und natürlich kann es auch sein, dass dann irgendwann mal ein Punkt erreicht ist, wo die Situation so unerträglich ist, dass dann auch jemand, der sehr, sehr, sehr geduldig ist, irgendwann die Brocken hinschmeißt und sagt, gut, dann war es das auch. So dass man eben auch sagen muss, naja, wenn man da vorher eingreift und das Ganze etwas früher angeht und möglicherweise das Verhalten ändert, dann kann das natürlich auch auf Dauer, so paradox das klingt, für Beziehungen oder Familie hilfreich sein, weil es dann gar nicht zu so einem Punkt kommt, wo jemand das überhaupt nicht mehr aushält und dann wirklich auch gehen muss, um sich selbst zu schützen.
Ist das denn auch so, dass die Abhängigen den Co-Abhängigen ja so Drohungen aussprechen? Also wenn du mich jetzt nicht unterstützt, wenn du mich jetzt im Stich lässt, dann nehme ich mir das Leben oder dann geht's hier gar nicht mehr voran, dann nehme ich noch mehr Drogen, dann geht's hier mit mir richtig bergab?
Die ist ja immer, also so eine Drohung ist ja immer irgendwie auch immanent. Also das ist ja das, was dann auch häufig gesehen wird, dass es tatsächlich so ist, dass da ohne Unterstützung die Dinge noch mehr aus dem Ruder laufen. Und natürlich kann es auch sein, dass jemand damit auch wirklich droht, ne? Also dass jemand mit Suizid droht oder damit, dass er sich dann komplett gehen lässt. Das ist ja auch gar nicht, also die Suizidalität vielleicht nicht so realistisch immer, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Aber dass es jemand, der von der Familie verlassen wird oder der seine Arbeit verliert, schlechter geht und dass der sich komplett gehen lässt, das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Sowas kommt ja nicht selten vor. Aber wenn man jetzt mal den Blick weg von dem oder derjenigen wendet, die abhängig ist, und hin zu demjenigen, der da oder derjenigen, die da im Zusammenleben beeinträchtigt sind, dann kann es natürlich schon sein, dass irgendwann auch der Punkt erreicht ist, wo man sich selber so dringend schützen muss, dass man letzten Endes auch so einen Schritt gehen muss. Ja, dass man eben auch an einen Punkt kommt, wo es dann irgendwann heißt, entweder du machst jetzt was gegen deine Sucht oder ich bin weg. Und das auch gut ist, das dann zu tun, weil es hilft ja auch nicht, wenn dann statt einer Person zwei Personen sozusagen schwerst krank werden und ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen.
Und besteht denn auch die Gefahr, dass man selbst als co-abhängige Person selbst abhängig wird, also selbst Drogen nimmt, in eine Sucht verfällt? Ist wahrscheinlich ganz unwahrscheinlich, oder?
Naja, das kann man auch nicht von der Hand weisen. Also das ist auch eben sehr individuell unterschiedlich. Ne? Es gibt Menschen, die sozusagen, wenn die sehen, was das mit ihren Familienangehörigen macht, niemals auf die Idee kommen würden, irgendwas zu konsumieren. Und es gibt andere, bei denen ist es dann tatsächlich eher so, dass die natürlich auch merken, dass das hilft, um abzuschalten, um ruhiger zu werden, dass es eben kurzfristig ja auch eine Erleichterung darstellt und dann zu Substanzen greifen. Das ist aber eher selten der Fall. Also bei vielen ist es einfach auch so, weil die ja das Gefühl haben, besonders gut funktionieren zu müssen, um diese ganzen Probleme ausgleichen zu können, dass die gar nicht auf die Idee kämen, sich solche Substanzen zuzuführen, um dann einfach, weil sie dann ja nicht mehr so aufmerksam wären und quasi für Ruhe und Funktionieren sorgen könnten.
Damit die den Podcast jetzt hören, auch merken, dass sie mit ihren Gefühlen und Gedanken nicht alleine sind. Was sind so klassische Fragen, Gedanken, Gefühle, die man eben hat, wenn man ja co-abhängig ist, die man sich als co-abhängige Person stellt, beziehungsweise Fragen, die man hat? Was können Sie dazu sagen?
Also ich glaube, das ist so ein Schwanken zwischen auf der einen Seite hoffen, dass sich was verändert und dass man es irgendwie schaffen kann, diese Veränderung herbeizuführen, und auf der anderen Seite dann immer wieder so die Verzweiflung, wenn es mal wieder nicht funktioniert hat. Und ich glaube, das sind so diese extremen Pole, also zwischen denen dann eben häufig geschwankt wird und was es so schwierig und anstrengend macht. Oft eben so ist, dass es kurze Phasen gibt, wo vielleicht eine Besserung eintritt und wo dann auch natürlich die Freude da ist, dass sich da was getan hat, und die Hoffnung, dass es so bleibt. Und dann gibt es eben auch Phasen, wo man merkt, naja, es hat sich doch nichts verändert oder es geht wieder bergab, mit der entsprechenden tiefen Verzweiflung. Und das zermürbt natürlich auf Dauer auch enorm, wenn man immer so zwischen diesen beiden Polen schwankt.
Aber emotional ist das ja, boah, also was man da emotional alleine mitmacht, das muss ja gigantisch sein, also heftig einfach, oder?
Ja, also das ist so eine wirklich emotionale Achterbahnfahrt, glaube ich, die eben auch nicht spurlos an Menschen vorübergeht.
Ich glaube, diese Hilflosigkeit, das ist es wahrscheinlich, dass man ja, also man sieht das Elend, sieht, was die Person da fertig macht. Man möchte sie wahrscheinlich am liebsten irgendwie schütteln und sagen, nun hör doch endlich auf mit dem Mist. Aber es geht nicht, ne? Man ist irgendwie so machtlos.
Genau, es ist ja sozusagen auf der einen Seite das Gefühl, man muss irgendwie helfen und auf der anderen Seite, oder auch die Hilfe, die dann vielleicht zum Teil eingefordert wird. Und auf der anderen Seite eben zu sehen, dass alles, was man tut, nicht ausreicht, um dieses Problem zu lösen. Und das ist eben so eine Erfahrung von Hilflosigkeit, von Machtlosigkeit, die Situation einfach so schwer erträglich auch macht. Ja, es ist ja oft so, dass wenn es Probleme gibt, dann kann man was tun, dann kann man irgendwie anpacken und zumindest einen Teil des Problems oder das ganze Problem lösen. Und Menschen sind, glaube ich, am schlechtesten darin auszuhalten, wenn es Probleme gibt, wo sie nichts tun können oder wo alles, was sie tun, nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt. Ja, und man mehr oder weniger Passagier ist und sich anguckt, wie das sich so weiterentwickelt.
Und wenn wir jetzt auch davon sprechen, dass das Ehepaare sind, dann geht es einfach auch darum, weil man denjenigen ja auch einfach sehr, sehr doll lieb hat. Ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ebene, finde ich, als wenn man jetzt einen Arbeitskollegen hat. Das ist ja emotional völlig verschieden.
Genau, das ist ja also ich glaube, das ist ja sozusagen die Grundlage, auf der sich sowas entwickelt, ist ja immer, dass es eine Form von Zuneigung gibt, dass es möglicherweise Abhängigkeiten gibt. Und je stärker das ausgeprägt ist, desto auf der einen Seite nachvollziehbarer ist eben auch so eine Entwicklung, aber desto dramatischer kann die eben auch werden.
Gibt es denn Personengruppen oder Geschlechter, die besonders anfällig für so eine Co-Abhängigkeit sind?
Also der Begriff kommt ja im Grunde aus der Alkoholabhängigkeit. Da sind es dann, weil einfach mehr Männer alkoholabhängig sind als Frauen, sehr viel mehr Männer, sind eben oft Frauen, also die Ehepartner oder die Lebenspartnerinnen davon betroffen. Das sicherlich häufiger als umgekehrt, wobei es das auch gibt. Bei illegalen Substanzen sind es häufig die Eltern. Da mit einer gewissen, also kann man auch sagen, sicherlich Mütter noch ein wenig mehr als Väter, aber auch das verändert sich. Also sind eigentlich immer die engsten Bezugspersonen, die am stärksten betroffen sind. Und dann eben je nachdem, welches Geschlecht von der Abhängigkeit mehr betroffen ist, sozusagen, die entsprechenden Bezugspersonen, die da die Hauptlast zu tragen haben.
Und wie komme ich jetzt aus dem Mist wieder raus?
Ja, also das ist, also unser Appell ist eben immer wieder, wenn wir sowas sehen, auch im stationären Bereich, den Angehörigen eben einfach zu raten, sich selber Unterstützung zu suchen. Das ist eigentlich der Punkt, wo man sagen muss, wenn das fortschreitet, dann ist das auch oft so, dass man selber ohne Hilfe da ganz schwer wieder rauskommt, weil man natürlich Menschen braucht, mit denen man das auch reflektieren kann, wo man gucken kann, was kann man machen. Und weil man sicher auch hingucken muss, zu welchen Zuständen kann das denn führen. Also es gibt ja auch durchaus Angehörige, die dann auch behandlungsbedürftige, depressive Erkrankungen entwickeln. Und deswegen ist eigentlich immer der Appell, sich Hilfe zu suchen. Natürlich könnte man sagen, okay, es wäre gut, das mit einem Psychiater oder einem Psychotherapeuten zu besprechen, was auch so wäre, was natürlich immer ein bisschen das Problem mit sich bringt, dass es lange Wartezeiten gibt. Gerade im Psychotherapiebereich ist es ja oft so, dass eben Termine erst mit einem gewissen Vorlauf vereinbart werden können. Das ist trotzdem eine gute Sache. Und man wird sicher auch in der Regel Psychotherapeuten finden, die sich damit beschäftigen. Eine andere gute Sache, die in der Regel viel, viel schneller umzusetzen ist, sind eben auch Suchtberatungsstellen. Es gibt auf Kreisebene, also in den Kreisen, eigentlich überall Suchtberatungsstellen und die sind auch alle für Angehörige offen. Das heißt, wenn man als Angehöriger oder als Angehörige so den Eindruck hat, es gibt da ein Problem, kann man da hingehen und sich beraten lassen. Und das wäre aus meiner Sicht so das, was man am ersten empfehlen kann oder weil es einfach am schnellsten auch zugänglich ist.
Die Hürde ist es ja. Also am Anfang ist dieses, ich schaff das schon, das wird schon irgendwie. Und dann kommt man aber irgendwann an einen Punkt und der ist ja meist eher, korrigieren Sie mich, spät, beziehungsweise in vielen Fällen muss es erst richtig schlimm werden, bis man selbst einsieht, okay, so komme ich hier nicht weiter, es muss sich was ändern. Oder täuscht jetzt mein Eindruck?
Das ist oft so, das stimmt. Also es gibt natürlich, auch Menschen sind ja unterschiedlich, gehen ja unterschiedlich achtsam und aufmerksam mit sich selbst um. Und für manchen fällt das relativ früh auf, dass sie sagen, also mir geht so schlecht, ich kann das so nicht weitermachen, ich muss mir irgendwie Unterstützung suchen. Aber oft ist es eben auch so, dass Menschen bis zur Erschöpfung in solchen Kreisläufen gefangen sind und dann es tatsächlich lange braucht. Was natürlich helfen kann, ist immer, wenn es anderen Familienmitgliedern auffällt oder anderen Freunden, Bekannten, wenn es da nochmal einen Hinweis drauf gibt, also einfach auch nochmal klar zu machen, es geht dir ja offensichtlich nicht gut, tu doch auch mal was für dich. Also auch da hilft es manchmal, von außen drauf gestoßen zu werden. Natürlich gucken wir, ich sag mal, als professionelle Helfer mittlerweile, also im gesamten Suchthilfesystem, auch mit auf die Angehörigen, auch im Sinne von, ne, also ist da eine Bedarf, braucht es da Hilfen, und würden das dann auch an Mann und Frau sozusagen bringen. Aber es spielt sich ja oft auch außerhalb unseres Systems ab, muss man ja auch sagen. Viel Abhängigkeit spielt sich eben außerhalb von professionellen Hilfesystemen ab. Und deswegen ist eigentlich der Appell, wenn man an sich selber sowas feststellt, auch wirklich sich Hilfe zu suchen, sich Unterstützung zu suchen, wie schon gesagt, vielleicht mal zur Suchtberatung zu gehen. Da kann man sich anonym beraten lassen. Da muss man weder seinen eigenen noch zwingend den Namen des Angehörigen irgendwie preisgeben. Da wäre es einfach so, dass man wirklich Unterstützung auch findet und dann eben auch weitergeleitet werden kann. Man kann auch sicher mit den Hausärzten sprechen. Also es einfach anzusprechen und zu gucken, wo finde ich denn die richtige Hilfe.
Aber erste Anzeichen für mich sind jetzt, also dass ich Hilfe brauche, merke ich dann selbst wie, dass es mich einfach kaputt macht oder ich in ein Lügennetz hineingezogen werde, aus dem ich irgendwie nicht mehr rauskomme, oder woher merke ich, dass ich co-abhängig bin?
Naja, ich glaube, also Hilfe, also dass ich Hilfe brauche, gibt es ja unterschiedliche, sehr unterschiedliche Alarmzeichen. Es kann sein, ja, dass man schlecht schläft, dass man gar nicht mehr zur Ruhe kommt, dass man nicht gut einschläft, früh aufwacht, dass man merkt, dass man grübelt, dass sich eigentlich das ganze Denken nur noch um den Partner oder die Partnerin dreht und die Frage, wenn ich jetzt nach Hause komme, ist er dann nüchtern oder hat er getrunken? Dass man merkt, dass man eigentlich seine ganzen anderen Interessen nicht mehr, dass man denen nicht mehr nachgeht, ne? Dass man nichts mehr für sich selber tut, dass man eigentlich nur noch quasi im Dienste der oder desjenigen steht. Also das sind so Warnzeichen, wo man sagen würde, naja, dann wird es schon Zeit, sich zu kümmern, weil es natürlich auch ein Stück weit normal ist, dass wenn man jemanden hat in der Familie, der krank ist, dass man sich um den kümmert. Klar, aber wenn alles sich im Leben dann nur noch um die Person dreht, das ist dann einfach ein hohes Risiko und das führt eben häufig dazu, dass man selber krank wird.
Ja, kommen wir zur Therapie. Wie sieht die aus? Was passiert da mit mir, wenn ich das merke, ich bin co-abhängig? Also gehe ich dann in eine Selbsthilfegruppe, gehe ich zum Hausarzt? Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal eine Unsicherheit, weil man gar nicht weiß, wenn ich mich jetzt öffne, beziehungsweise selbst für mich verstanden habe, dass es mich eher kaputt macht, als dass es mir und der beteiligten Person irgendetwas bringt, dass ich mich natürlich frage, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich versuche das Problem jetzt anzugehen, aber wie sieht das genau aus? Wie läuft denn das dann ab?
Also zum einen ist ganz gut, dass Sie nochmal die Selbsthilfegruppen erwähnt haben. Die gibt es nämlich auch für Angehörige. Das ist auch ein ganz wichtiger Baustein, weil es natürlich oft hilft, wenn man mit gleichermaßen Betroffenen spricht. Also einfach, weil es enorm entlasten kann, sich einfach auszutauschen, auch auf dann einer nicht professionellen Ebene, aber einfach den Austausch zu haben, wie es anderen mit der Situation gegangen ist, was die für Erfahrungen gemacht haben, das kann auch enorm entlasten.
Findet die Heimatkrankenkasse auch und unterstützt euch auch dabei. Über die Homepage kommt ihr zum Beispiel zu einer Suchfunktion, um zu schauen, welche Selbsthilfegruppen es zu dem Thema in eurer Stadt gibt. Und die Heimatkrankenkasse unterstützt auch die Gruppe an sich. Ziel ist es, individuelle Projekte regionaler Selbsthilfegruppen finanziell zu stärken. Wie genau und was möglich ist, das erfahrt ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Da habe ich euch wie immer den passenden Link hinterlegt. Vielleicht jetzt aber auch nochmal zusammengefasst. Was ist denn das Gute an einer Selbsthilfegruppe, beziehungsweise wie unterscheidet sie sich gegenüber anderen Ansätzen?
Da geht es dann tatsächlich, also in dieser Form von Hilfe geht es auch wirklich viel um Erfahrungsaustausch. Also viel so um die Idee, naja, wie haben andere das gemacht, wie sind andere damit umgegangen? Ist es eigentlich normal, wie es mir gerade damit geht, solche Dinge? Wenn man sich eher professionelle Hilfe sucht, dann wird es sicherlich eher darum gehen, auch nochmal hinzugucken. Zum einen wird es möglicherweise Diagnostik geben, gibt es eben sowas wie eine Depression oder gibt es andere Erkrankungen, die daraus entstanden sind? Und ganz viel wird sich um Selbstfürsorge drehen, also um einfach wieder die Fähigkeit zu erlangen, sich um sich selbst zu kümmern und selber dafür sorgen zu können, dass es einem einigermaßen gut geht. Abstand zu finden, ja, Dinge für sich zu tun und nicht für den Partner oder die Partnerin. Ja, selber wieder sowas wie Lebensfreude zu finden.
Ich glaube, was man sich noch, wenn es in dem Zusammenhang möglich ist, aber Positives herauspicken könnte, dass man ja seinem Partner helfen kann, wenn man selbst zur Therapie geht, weil es demjenigen natürlich auch zeigt, es gibt Auswege. Wir sind jetzt auch an einem Punkt, da geht es jetzt nicht weiter, nicht nur für dich nicht, sondern auch für mich nicht. Und ja, es motiviert ja vielleicht auch nochmal denjenigen, selbst aus der Drogensucht herauszukommen, oder?
Genau, wenn es ideal läuft, dann ist das so, weil es eben auch nicht so ist, dass jede Behandlung einer Mitbetroffenheit sozusagen direkt in die Trennung führt. Aber ich glaube, wichtig ist eben, dass diese Behandlung dann auch für denjenigen oder diejenige ist, die davon betroffen sind und nicht immer noch den Partner im Blick hat oder die Partnerin. Da geht es schon darum, dass es der Person, die von, ja nennen wir es Co-Abhängigkeit betroffen ist, dass es der auch gut geht. Also dass es der wieder gut geht und das ist sozusagen der Augenmerk. Wir im Suchthilfesystem, wenn wir die Abhängigen behandeln, für uns ist ja auch immer noch die Frage, naja, wie kann man demjenigen oder derjenigen helfen? Aber das wird bei einer Behandlung, die sich dann speziell an die Angehörigen richtet, gar nicht so sehr im Fokus stehen, weil dann wirklich die Frage ist, was kann man dafür tun, dass es einem selber wieder gut geht.
Setzt natürlich aber auch die Erkenntnis voraus, dass man ja mehr auf sich achten will. Das muss man ja auch schon, also den Schritt muss man ja schon gegangen sein. Ich muss wieder zu mir finden. Also dieser Input, dieses Gedankengut muss ja erstmal entstehen. Ne? Ich muss dem Angehörigen, dem Partner, Sohn jetzt wieder eher beiseite schieben. Ich muss mehr auf mich achten, um wieder Power zu haben. Also das alleine ist ja erstmal schon mal ein richtig guter Schritt.
Aber das kann sich natürlich auch in so einer Behandlung entwickeln. Also vielleicht reicht es auch am Anfang zu merken, das ist nicht gut, wie es mir geht, das ist nicht gut, wie ich mich um mich kümmere. Und dann wird sich ja im Laufe einer Behandlung auch nochmal so eine Zielsetzung entwickeln, wo auch immer die dann endet, also was dann auch immer am Ende das Ziel ist. Aber das ist auch was, man muss kein festes Ziel haben, um in eine Behandlung zu gehen, sondern das ist dann auch Bestandteil der Behandlung an sich.
Wichtig ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch nochmal am Ende jetzt zu sagen, ihr habt da nichts falsch gemacht. Also es muss sich keiner schlecht genau. fühlen. Wir haben es ja auch schon gesagt, es sind menschliche Züge, sich um andere kümmern zu wollen, aber man sollte sich selbst dabei nicht vergessen. Und ich hoffe, dass wir da jetzt viel Hilfestellung bzw. Input in dieser Folge bieten konnten. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Tillmann-Magerkurt, für dieses aufklärende Gespräch.
Ja, gerne. Vielen Dank.